Sonntag, den wir heute feiern, hat einen Namen: Rogate betet. Und wir befinden uns in einer kleinen Predigtreihe über lebendige Gottesdienste. Zu einem lebendigen Gottesdienst gehört natürlich auch Gebet. Gebet macht ja was mit uns oder sollte etwas mit uns machen. Auch emotional sollte es uns berühren. Und im Übrigen war das eben auch so, wir haben eben auch erlebt, in einem Lied beten wir eigentlich auch. Und es war ein schöner Gesang, den ich hier vorne wahrnehmen konnte von uns allen. Was ist Gebet? Nun, zuallererst ist Gebet Ausdruck einer tiefen Sehnsucht von allen Menschen. Das ist das Erste. Ein tiefer Ausdruck von Sehnsucht, den alle Menschen empfinden. Es geht bei manchen allerdings, muss man sagen, weniger um ihre Gottesbeziehung, sondern mehr um alles, was sich Menschen erträumen und erwünschen für ihr Leben. Deshalb beten manche auch unwillkürlich jeden Samstag für den Lottogewinn, der sich nie einstellen wird. Aber sie beten darum. Oh, lass das doch gelingen. Ist wie ein Gebet. Mach doch, dass das was wird. Ist wie ein Gebet. Andere machen das Gleiche für ihre Abi-Prüfung, für mündliche Prüfungen. Oh, hilf mir doch, dass ich da durchkomme. Lass mich doch mutig sein und sprechen. Und da muss man sagen, im Gegensatz zum Lottogewinnen hat man bei der Abi-Prüfung, finde ich, vieles selber in der Hand. Wenn man gut vorbereitet ist, dann wird dieses Gebet auch erhört werden. Ganz klar. Gebet gehört zu unserem Menschsein dazu. So sehr. Dass es eben kein Ausdruck unserer Frömmigkeit alleine ist, sondern eben vielmehr Teil unseres Lebens überhaupt. Ich finde, alle Menschen beten, auf die ein oder andere Weise. Man könnte das vielleicht auch so sagen: Ein Fisch kann schwimmen. Ein Vogel kann fliegen. Und ein Mensch kann beten. So ist es. Ein Fisch schwimmt, ein Vogel fliegt, ein Mensch betet. Warum ist das so? Weil Gott uns alle so geschaffen hat. Wir sind als Wesen, das könnt ihr in den Schöpfungsberichten lesen, als sein Gegenüber geschaffen. Er hat uns gemacht als Gesprächspartner, sein Gegenüber. Und deshalb ist es eine ursprüngliche Fähigkeit des Menschen, mit Gott zusammen zu sein, mit ihm zu sprechen, ja, quasi in Gott zu wohnen, bei ihm zu sein. Die tiefe Sehnsucht aller Menschen ist, eigentlich bei Gott zu Hause zu sein. Und deshalb ist Beten eins der ursprünglichsten Dinge, die der Mensch eigentlich kann. Beten. Ein Fisch schwimmt, ein Vogel fliegt, ein Mensch betet. Aber es gibt jede Menge Gebetsformen, die sich natürlich von unserem christlichen Beten unterscheiden. Und vielleicht lässt sich das so sagen: Der eine schreibt einen Brief an jemand und er weiß gar nicht an wen und schreibt keine Adresse drauf. Aber er schreibt in diesem Brief alles, was ihn bewegt, alles, was ihm Sorge macht, alles, was ihn erfreut. Sämtliche Sehnsüchte, die er hat. Und dann klebt er diesen Brief zu und dann steht er aber da und weiß nicht, wohin soll ich den jetzt, wo soll der hin, dieser Brief? Und vielleicht müsste er draufschreiben: an den Gott, den ich gar nicht kenne. An den Gott, den ich gar nicht kenne. Und wir Christen schreiben ganz genauso. Wir schreiben alle unsere Sehnsüchte auf. Alles, was wir uns wünschen. Alles, was wir für unsere Familie erbitten von Gott. Alles, was für unser eigenes Leben zählen soll. Wir machen das ganz genauso. Aber wir haben eine Adresse. Und wir schreiben da drauf: an den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns das Beten gelehrt hat. Habt ihr es gehört in der Lesung? Die Jünger kommen zu Jesus und sagen und fragen: Kannst du uns beibringen zu beten? Kannst du uns sagen, wie wir das machen sollen? Und Jesus macht das. Und das heißt also, dass wir im Unterschied zu allen anderen Menschen genau wissen, wohin mit unserer Sehnsucht. Wir haben eine Adresse. Wir wissen jemanden, der diesen Brief annehmen wird, der ihn öffnen wird und der sagen wird, ja, das ist von meinem Kind. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem Beten und Fragen und Suchen und den Sehnsüchten aller Menschen und dem, wie wir Christen beten, suchen, fragen und wünschen für unser Leben. Wir wissen, an wen wir uns richten. Mein zweiter Punkt, unser persönliches Gebetsleben. Wie geht es euch, wenn ihr hier in unserer schönen Gemeinde sitzt und wenn hier gebetet wird? Vielleicht auch in ganz unterschiedlichen Formen, manchmal das Vaterunser, oft in freien Gebetsgemeinschaften und heute zum zweiten Mal übrigens auch in drei Gebetsgruppen, dazu später noch mehr. Wie geht's euch damit? Fühlt ihr euch damit wohl? Ist es null Reaktion? Ich gucke in fragende Gesichter. Also das hat mit euch gar nichts zu tun und Gebet ist super. Ich danke. Eine Reaktion. Es kann noch mehr Beter geben. Ja. Ja, ja. Also ich hoffe, dass es euch gut geht, wenn wir hier zum Gebet auffordern, leise oder laut, wie wir eben gehört haben im Gesang oder im Vater unser. Ich hoffe, dass euch das erreicht und dass euch das mitnimmt. Und was ich mir nicht so sehr wünsche, ist hier, dass hier ein Mensch sitzt, der während wir beten immer noch über seine innere Leere nachdenkt und nachgrübeln muss und der nie weiß, wohin mit meiner Sehnsucht, auch wenn er hier in einem Gottesdienst sitzt. Dahinter könnte vielleicht ein sehr wichtiger Punkt liegen, denn eins muss man wirklich auch mal sehr deutlich sagen, wenn wir uns hier treffen als Gemeinde, am Sonntagmorgen, um miteinander Gottes Wort zu hören, zu singen, zu beten, dann können wir hier auch im persönlichen Gebet, können wir hier im gemeinsamen Gebet nicht herausreißen, was wir in unserem persönlichen Gebet in der Woche versäumt haben. Wer nicht gelernt hat, persönlich zu beten, kann da mal jemand hingehen, da ist ein junger Mann, der sieht so fragend und suchend aus. Irgendjemand einfach mal da hingehen und ihm helfen. Ein einziger Mensch reicht. Müssen nicht 20 sein, aber da ist ein junger Mann. Vielleicht könnt ihr ihn ansprechen und hier reinholen. Hier drin ist immer besser als draußen, finde ich. Genau. Einfach mal hier reinbitten. Genau. So, hallo, herzlich willkommen. Nehmen Sie Platz. Ja, so macht man das. Genau. Vielen Dank. Also alles das, was wir persönlich versäumen, können wir hier am Sonntagmorgen nicht retten. Alles, was wir nicht selber gelernt haben und einstudiert haben und pflegen, das kann niemand für uns rausreißen am Sonntagmorgen. Das ist nicht möglich. Jesus hat vom Beten einmal gesagt, jetzt brauche ich die Folie, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater im Himmel. Was sich persönlich bei dir in der Woche zwischen dir und deinem Gott nicht ereignet hat, das können wir hier am Sonntag nicht retten. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Wir können in einer Stunde oder in anderthalb oder wenn es lang wird, in zwei Stunden nicht rausreißen, was wir selber vernachlässigt haben. Das ist ein Unding, das geht überhaupt nicht. Persönliches Gebet ist die persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns. Und Jesus hat uns dazu aufgefordert, persönlich zu beten. Unsere Sehnsucht selber vor ihn auszudrücken. Und er packt das eben in solche Worte: Wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater im Himmel. Und in dieser Kammer sind nur Gott und du. Es sind nicht meine Frau, es sind nicht meine Kinder, da ist nicht mein, doch mein Hund ist da. Ja, der ist manchmal da. Ich glaube auch, dass der das versteht, was ich da bete. Aber das ist immer etwas, was sich zwischen mir und Gott und zwischen dir und Gott ereignet. Kein anderer. Und wenn wir das nicht leben, wir können es hier nicht herausreißen. Dieses vertraute Gespräch zwischen uns und Gott. Es ist nicht möglich, das durch irgendetwas zu ersetzen. Das ist so, als wenn wir Wasser des Meeres mit Wasser des Flusses vergleichen wollen. Beides ist ohne Frage Wasser, ist richtig, ne? Aber das eine ist salzig und das andere ist süß. Beides ist Wasser, ohne Frage, aber beides ist nicht identisch. Es hat verschiedene Eigenschaften. Das eine ist Süßwasser und es tummelt sich Leben darin. Und das andere ist Salzwasser und es tummelt sich auch Leben darin. Aber beides ist nicht identisch. Es ist jeweils was anderes. Und genau so müsst ihr euch vorstellen, ist es mit dem Gebet. Es gibt persönliches Gebetsleben und es gibt das gemeinsame gottesdienstliche Beten. Beides ist wichtig, beides ist Leben. Aber es ist noch lange nicht das Gleiche. Wir alle brauchen die stille Kammer, von der Jesus spricht. Und damit sind nicht die Gemeinde und ihre Räume gemeint. Die stille Kammer war damals die Speisekammer in den Häusern und Hütten der armen Menschen. Und oft war das nur so, dass sie einen gemeinsamen Raum hatten, da spielte sich das gesamte Leben ab. Und der einzige kleine Raum, der einen Unterschied machte, war der Raum, wo die Nahrungsmittel gelagert worden sind. Es muss auch sehr klein gewesen sein. Und Jesus sagt, da geh hinein, da geh hinein und da bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der alles hört, der wird dich dort empfangen und auf dich warten. Er ist da, wo du privat bist, in deiner Privatsphäre, da, wo nur du bist, da ist dein Gott. Und niemand kann dort ungefragt eindringen. Niemand kann sagen, ich muss das hören, was du betest. Nein, dein Vater, der alles hört und alles weiß von dir, der weiß, was du da sprechen wirst. Das ist ein ganz wichtiger Raum für uns. Dieser Schutzraum des persönlichen Gebetes ist durch nichts zu ersetzen. Und das sehen wir auch an Jesus. Jesus hat auch so einen Raum gehabt, obwohl er kein Haus besessen hat, keinen Platz, wo er sich hinlegte, sondern Jesus ist gegangen in die Wüste, um zu beten. Jesus ist gegangen auf Berge, um zu beten. Jesus hat sich abgesondert von Menschen. Oft lesen wir davon, dass die Jünger nach ihm suchen und gar nicht wissen, wo er ist. Und dann nach ihm fragen, wo bist du, warum bist du nicht bei uns? Und Jesus sagt, ich bin bei meinem Vater. Er betet. Er sondert sich ab. Er ist allein, um zu beten. Er hat es also durchaus nötig, aufzutanken, bei seinem Vater neue Kraft zu bekommen, sich seines Auftrages sicher zu sein, vielleicht auch seine Sehnsüchte vor seinem Gott auszudrücken. Und ich denke mir so, wenn Jesus das schon für sich praktiziert hat, müsste das doch ein wichtiger Hinweis für uns sein, eigentlich ähnlich zu leben, oder? Das gemeinsame Gebet im Gottesdienst liegt also auf einer ganz anderen Ebene. Es ist mit unserem persönlichen Gebetsleben nicht vergleichbar. Dennoch ist ganz klar, unser Glaube, auch wenn wir hier zusammenkommen, ist zwar immer persönlich, aber er ist nie privat. Der Hinweis mit dem Kämmerlein steht ja gegen die Bewunderung für wohlformuliertes Gebet. Jesus sagt einmal, ihr sollt nicht so beten wie die Pharisäer. Sie stehen an den Straßenecken, sie machen sich ihre Gebetsriemen rum, sie bereiten sich vor fürs Gebet, dann stehen sie da und beten mit wohlformulierten Sätzen Und dann sagt er einen sehr schlimmen Satz. Er sagt, sie haben ihren Lohn bekommen. Ihr Lohn ist, dass sie gesehen werden beim Beten. Das ist alles, was sie jemals bekommen werden. Und er sagt, so sollt ihr nicht beten. Aber als die Jünger fragen, Jesus, wie sollen wir beten? Antwortet er so. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Also wenn wir gemeinsam sind, zusammen sind, nicht mein Vater im Himmel. Glaube ist nie privat, wenn wir zusammen sind. Sondern wenn wir zusammen sind, dann beten und leben wir im Kontext einer Nachfolgegemeinschaft, Jüngerschaft. Das Ziel für Jesus sind glaubende Menschen. Glaube ist aber nie reine Privatsache. Glaube ist persönlich, ja. Aber wenn wir zusammen sind, entfaltet Gebet eine ganz andere Kraft. Und da geht es um Jüngerschaft, um Gemeinschaft. Also nicht mein Vater, sondern unser Vater im Himmel. Das gemeinsame Gebet kann mich tragen. Wenn ich den Worten eines anderen in der Gebetsgemeinschaft zuhöre, sie persönlich nachvollziehen kann, mitbeten kann, mein Ja und mein Amen formulieren kann. Das geht, aber eigentlich nur, wenn ich höre, was ein anderer betet. Und an dieser Stelle, liebe Gemeinde, will ich euch einmal sehr ausdrücklich loben. Ich finde, dass wir hier auch in einer normalen Gebetszeit im Gottesdienst gut miteinander beten können. Es beteiligen sich immer viele. Und ihr seid sehr weise und gut in dem, wie ihr betet. Ihr betet nämlich in kurzen Sätzen. Ich habe hier noch niemanden getroffen, der im Gebet von Pontius zu Pilatus läuft. Ich habe noch niemanden getroffen, der mir die Urgeschichte von Adam und Eva bis zur Offenbarung im Gebet erzählt. Habe ich noch niemals getroffen. Und ich habe hier, was bin ich froh, auch noch niemanden getroffen, der das Gebet missbraucht und mich als Prediger korrigiert. In langen Sätzen. Super, finde ich schon mal gut. Also das, ihr habt da irgendwie, habt ihr das sehr gut eingeübt und gelernt. Ich weiß nicht, wie meine Vorgänger da alle beteiligt waren, aber das Gebetsleben, muss ich sagen, ist schon sehr schön, das hier so nachzuvollziehen. Finde ich klasse. Ich habe nur eine Sache so, die so, ich sage mal, für mich persönlich etwas schwierig ist. Ich hab persönlich ein Problem damit, wenn jemand sagt, wir neigen uns zum Gebet. Ich verstehe das. Das ist eine demutsvolle Haltung, ja, man neigt sich so. Aber ich muss sagen, ich denke dabei oft, wenn ich dann bete, ich bete meine Hose an. Also, und ich finde immer, Stimmen kann man doch eigentlich besser verstehen, wenn der Kopf oben ist, oder? Das ist doch eigentlich viel besser zu verstehen. Ich habe eine Gemeinde einmal kennengelernt, die haben etwas sehr Schönes miteinander in ihrem Gebet gehabt. Die haben die Leute ermutigt, ob alt oder jung, zum gemeinsamen Gebet nur für diesen Satz oder für diese zwei Sätze aufzustehen. Das Phänomen dabei ist, die Stimme trägt viel weiter und jemand ist viel besser zu verstehen, wenn er so betet. Das hat mir eigentlich gut gefallen. Und vielleicht ist das etwas so über die Jahre, was sich vielleicht dann, wo sich der nächste Kollege oder die nächste Kollegin wundern wird, was in Hagen so alles lebt und was man so alles machen kann im gemeinsamen Gebet. Mir würde es sehr gefallen, wenn wir das hinkriegen. Ich stehe auf, bete und setze mich wieder. Und dabei muss ich sagen, das Gemeindegebet miteinander sollte immer ein dialogisches Beten sein. Jemand dankt für das gute Wetter. Und der Nächste fängt an und dankt, dass es Sonnencreme gibt. Und der Dritte dankt dafür, dass wir alle eine schöne Zeit im Volkspark hatten. Und der Vierte dankt dafür, dass die Jugendlichen und Jannes und wir das alles gemacht haben, dass sie das so toll hingekriegt haben. Und der Nächste dankt dafür, wie viele Leute da zusammengekommen sind. Dialogisches Beten, ergänzend beten, in kurzen Sätzen miteinander beten. Liebe Gemeinde, kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen rechter und linker Gehirnhälfte? Hat ja jeder, ne? Hat ja jeder, links und rechts. Die linke Hälfte, gibt es da Zweifel dran? Oder? Es wäre problematisch. Der Unterschied ist, die linke Hälfte ist für die Analyse zuständig. Schrift und Wort. Wer von dort gesteuert betet, betet analytisch, korrekt, mit wohlgesetzten Worten. Wer eher auf der anderen Seite zu Hause ist, von der rechten Gehirnhälfte herkommt, der betet sehr emotional, sehr gefühlvoll. Kreativität, Sinnlichkeit, assoziatives Denken ist da verortet. Und beide Gehirnhälften zusammen ergeben erst uns als Menschen, wie Gott uns sich vorgestellt und gedacht hat. Das heißt für das Gebetsleben hier bei uns als Gemeinde, es darf beides vorkommen. Gott spricht zu uns und durch uns, durch unsere Fähigkeiten, die wir haben. Durch Analyse und Logik und Verstand. Und sein Heiliger Geist ist aber auch auf der anderen Gehirnhälfte zu finden, wo es um Emotionen geht, um Gefühl, um Tiefe. Beides ist wichtig für uns, die Analyse und das Wohlbefinden. Und jetzt an dieser Stelle wird es interessant, wie würdet ihr denn dann solche Dinge verstehen wie Weihrauch und Kerzen und bunte Gewänder und Kanzelschmuck und liturgische Farben und stehendes Beten mit erhobenen Händen, Gebetsnächte in von Kerzen erleuchteten Kirchen, wie zum Beispiel in Tese. Also das ist doch wichtig, dass wir das zueinander bekommen. Analytisch zu sein, auch in unserem Gebet, ist sehr wichtig, finde ich. Und es ist aber genauso wichtig, dass Gefühl da reinkommt. Emotion, Herz. Beides gehört in unsere Gottesdienste ganz selbstverständlich hinein. Und auch das gemeinsame Gebet. Es gibt einen ganz kleinen Vers, in dem Paulus einmal ausdrückt, dass er genau diese beiden Seiten auch im Gebetsleben berücksichtigt haben möchte. Ich will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und will auch Psalmen singen mit dem Verstand. Er möchte uns einladen, beides zu praktizieren und zu beherzigen für uns selbst. Ein lebendiger Gottesdienst mit einem sehr intensiven Gebetsleben bedeutet für uns, dass wir beides anbieten und haben können und beides praktizieren. Ganz analytisch, vielleicht auch manchmal in der Predigt. Ganz emotional, mein Jesus, mein Retter. Was für ein wunderbares, emotionales Lied. Kann man alles hineinlegen, was man hat. Wir brauchen beides. Unsere Gottesdienste, wenn sie lebendig sein sollen, brauchen eine Balance dazwischen. Und ein Teil dieser Balance ist unser gemeinsames Gebetsleben hier. Und ich möchte euch sehr, sehr Mut machen, euch da weiterhin zu beteiligen und dabei zu sein. Ein gelungener, lebendiger Gottesdienst lebt nicht davon, dass wir zuhören, sondern dass wir dabei sind. Amen.